RD.
Dann klingel ich mal. Ah, hallo.
Hallo.
Hallo Henrik.
Ich bin Ruth.
Freut mich, dich kennenzulernen.
Das ist Henrik, der ehemalige Chef von Ina.
So sieht man sich wieder.
Ja.
Die beiden treffen sich nach über 3 Jahrzehnten das erste Mal wieder.
Schön.
Ja, schön.
Ich habe über die Agentur gefragt, wer da in Frage käme. Und dann kam Frau sehr selbstbewusst.
Wie sie jetzt im Nachhinein, nach 30 Jahren, über meine Person berichtet haben, das fand ich erstaunlich. Wissen Sie auch warum?
Nee.
Sie haben mir gesagt, ich stelle Sie ein, damit sich Ihre 3 Kinder nicht die Nasen platt drücken müssen an den Schaufenstern. Und da war ich tatsächlich wütend, innerlich, und hätte den Schreibtisch umkippen können. Aber ich habe es nicht getan. Ich war aus dem Osten, also auf dem falschen Stern geboren. Also war ich der Bittsteller.
Dieses Vorstellungsgespräch aus der Wendezeit verfolgt Ina bis heute. Doch das wird sich jetzt ändern. Von heute auf morgen ändert sich alles. Die Gesetze, die Regeln, das Leben. Was früher richtig war, ist heute falsch und umgekehrt. Ich bin Ruth Maria Thomas, Autorin aus Cottbus. Die DDR habe ich nicht mehr erlebt. Aber meine Mutter und meine Großmütter schon. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, das nachzuholen. In diesem Podcast erzähle ich euch von ostdeutschen Frauen, die nach dem Ende der DDR, im Umbruch der Wiedervereinigung, ihr Leben in die Hand genommen haben. Sie mussten schwere Entscheidungen treffen, für sich und für andere. Sie mussten sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Sie haben viel verloren, aber auch gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von ihnen lernen können. Das ist Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Diesmal hört ihr die Geschichte von Ina. Nach dem Mauerfall geht ein Riss durch ihre Familie. Ina hat 2 Kämpfe gleichzeitig auszutragen. Sie muss um ihre Ehe kämpfen und außerdem ihre Familie vor dem sozialen Abstieg bewahren. Folge 5. Ina. Stolz oder Arbeit? Alle Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns gern 5 Sterne und lasst einen Kommentar da.
Sollen wir das noch zumachen oder reicht es euch so?
Ich bin in einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Neustrelitz. Hier wohnt Ina. Umgeben von Wiesen und Feldern, mit wildem Garten und Hühnerstall. Wir wollen uns eine Doku anschauen. Ihre Enkel haben im Wohnzimmer extra einen Beamer aufgebaut.
Warte mal. Ja, das, wie gesagt, der ist nicht ganz so lichtstark.
Die Doku ist eine Zeitreise in Inas Vergangenheit. In die Jahre 1990 und 91, als sie noch bei der LPG gearbeitet hat. So heißen in der DDR die Agrargenossenschaften.
Die Musik.
Ja, ne?
Oh. Ohne so eine schöne Gegend hier und hätten alle so schön haben können und jetzt ist alles im Eimer. Alles vorbei.
Im April 91 ist Günther Peters noch im Vorstand der LPG.
Ach nee, das mag ich gar nicht mehr sehen.
Am Ende dieser Szene wird er Klassenfeind sein. Er, der Kommunist, Produktionsleiter der LPG, wird Kollegen entlassen müssen.
Ich bin derjenige, der sie entlassen muss. Ich soll entscheiden. Ich soll sagen, den nimmst du nicht. So, nehme ich jetzt Schwiegersohn und nehme ich den Sohn und sage, siehst du, da ist eine Clique wieder. Wieder die Alten. Die Alten sind alle schafft. Nein, nö. Alle, ja, Teil hat bei mir gelernt. Und jetzt kann er über
ihn. Aber der hat die entlassen müssen.
Aber seine Stimme zittert auch beim Vortragen.
Der will doch, ja. Ich hab den noch nie heulen sehen.
Und jetzt mit Mal brauchen wir sie nicht mehr. Der kommt aber nicht über das Ding. Ich bin fertig. Fertig.
Ja, die 380 Leute, die hast du alle gekannt. Alle. Jeden Einzelnen. Das hat unsere Familie sozusagen dann auch auseinandergebracht.
Frühsommer 1990. Ina ist 30 Jahre alt und gerade im Babyjahr mit ihrem dritten Kind. Aber es fällt ihr schwer, sich nur auf die Kinderbetreuung zu konzentrieren. Nach allem, was seit dem Mauerfall in der Landwirtschaft los ist. So vieles verändert sich.
Ich war mir bewusst, dass es so nicht weitergeht mit dem neuen marktwirtschaftlichen System.
Ina arbeitet in der LPG Pflanze in Lichtenberg. LPG steht für Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Anfang der 50er Jahre mussten die Landwirte in der DDR ihre Äcker, Maschinen und ihr Vieh zur gemeinsamen Produktion zusammenlegen. Inas Job in der LPG? Sie soll die elektronische Datenverarbeitung EDV einführen.
Ich fand es sehr gut, dass ich so eine Arbeit kriegen konnte. Ich meine, ich war nicht in der Landwirtschaft. Ich bin einfach hier hochgekommen, weil ich schwanger war, ne? Und dann haben die gesagt, ja, du kannst das hier machen, ne? Komm. Doch, das hat mich schon sehr gehalten.
Ina hat Rechnungswesen und Statistik in Leipzig studiert. Der Liebe wegen zieht sie Mitte der 80er Jahre nach Mecklenburg-Vorpommern zu ihrem Freund, Friedhelm. Die beiden heiraten. Ina ist da Mitte 20.
Da hatte immer so was Geheimnisvolles. Mecklenburger, die reden ja nicht so viel, ne?
Friedhelm heißt eigentlich anders. Um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, haben wir aber beschlossen, ihn nicht bei seinem richtigen Namen zu nennen.
Und dann denkt man sich, das ist interessant. Das war reizvoll.
Ina jedenfalls fühlt sich wohl in ihrer neuen Heimat. Sie mag die Gemeinschaft, im Ort und in der LPG. Jeder kennt jeden. Friedhelm arbeitet auch in der LPG Lichtenberg. Beide werden zu stellvertretenden Vorsitzenden. Aber Ina befürchtet, dass sie diese Posten nicht mehr lange haben werden.
Und dann kam Währungsreform. Und dann wurde mit der Zusammenlegung eine D-Mark-Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die also dann ökonomisch sagte, von den 380 Leuten können nur noch 10 da sein.
Alle anderen werden entlassen. Ina macht sich nichts vor. Nach dem Babyjahr wird es keinen Job mehr geben, in den sie zurückkehren kann. Dass sie eine der 10 sein wird, die nicht gekündigt werden, eher unwahrscheinlich. Doch was ist mit ihrem Mann? Seit die Mauer gefallen ist, hat sich die Stimmung zu Hause verändert. Vor einem halben Jahr, im Dezember 1989, stand Ina noch an der Bundesstraße 96, um gemeinsam mit vielen anderen gegen eine zu schnelle Wiedervereinigung zu demonstrieren.
Nicht die Verhältnisse zu verlassen, sondern was damit zu machen und das, was einen gestört hat, eben zu ändern.
Ina und ihr Mann Friedhelm wollen eine neue, eine bessere DDR. Doch mittlerweile wissen sie, daraus wird nichts. Die Wiedervereinigung ist beschlossene Sache. Ina ist enttäuscht. Aber was nützt es? Eine neue Zeit ist da.
Das fand ich schon auch spannend. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die haben mich interessiert. Mein Mann war pessimistisch.
Friedhelm kann der neuen Situation nichts Positives abgewinnen. Er glaubt nicht an eine bessere Zukunft. Vor allem nicht für die LPG. Auf der Leinwand in Inas Wohnzimmer ist ein Mann zu sehen. Mitte 30, langer Bart, müde Augen.
Leute, wir fühlen uns dafür verantwortlich. Aber auf der anderen Seite, für einen selber springt dabei ja nun auch gar nichts raus. Ich sag mal, wenn ich.
Es ist Friedhelm. Er sitzt in seinem Büro in der LPG vor einer beigen Blümchentapete.
Ich sag mal, wenn ich Ihnen erzähle, was ich hier als Vorsitzender verdiene, ich bin froh, dass ich das als solches jetzt habe. Und damit dreht sich meine Familie. Meine Frau ist noch zurzeit im Babyjahr. Also das geht.
Darf ich mal fragen, wie viel es ist?
Was ich zurzeit rausbekomme, also netto sind es 1500 Mark.
Nach einer Betriebsversammlung steht fest, die LPG soll in eine privatwirtschaftliche Genossenschaft überführt werden. Nur so hat der Betrieb eine Chance zu überleben. Was noch fehlt, ist ein Geschäftsführer. Die Wahl fällt auf Friedhelm. Friedhelm bittet um Bedenkzeit. Seine größte Sorge, die Kündigung seiner Kollegen.
Die Leute hätten ausgezahlt werden sollen. Er hätte sagen müssen, es ist nichts da. Die LBG hatte Millionen Schulden. Die gingen mit. Das wäre das Erste gewesen, wo sie ihn gesteinigt hätten. Er hätte es ja nicht aus der Jacke schütteln können.
Friedhelm hat Angst vor dem Zorn der Leute. Noch gehen sie davon aus, nach dem Verlust ihrer Arbeit Abfindungen ausgezahlt zu bekommen. So steht es im Sozialplan. Wie werden sie reagieren, falls sie diese Abfindung nicht bekommen? Ina sieht die Situation ein bisschen anders als Friedhelm.
Meine Hoffnung war, dass er den Posten des Geschäftsführers übernimmt. Ökonomisch hätte er das gekonnt, auf jeden Fall. Er hat also Kosten- und Leistungsrechnung auch gemacht. Die Ahnung hatte er.
Tagelang redet Ina auf ihren Mann ein.
Ich habe sogar noch einen Traktor gekauft, einen kleinen aus Ton, den die Bildhauerin da in Vogelsang gemacht hat, so einen schiefen. Ich hatte wirklich den Wunsch, dass er das macht, auch für die Familie. Auch für die Familie.
Der Landwirtschaft in der DDR steht insgesamt eine gigantische Kündigungswelle bevor. 700.000 Menschen werden voraussichtlich ihre Arbeit verlieren. Das sind über 80% der Beschäftigten. Dass Friedhelm zu denen gehört, die nicht nur nicht entlassen werden, sondern er sogar einen verantwortungsvollen neuen Posten angeboten bekommt, ist aus Inas Sicht ein Privileg. Ihre eigene berufliche Zukunft ist schließlich ungewiss. Und sie haben 3 Kinder.
Ich habe also immer nur geredet und habe ihn aber immer trauriger gefunden. Er hat sich auch nichts sagen lassen. Also er war sozusagen in seinem Pessimismus versunken.
Friedhelm trifft eine Entscheidung. Für sich und seine Familie.
Der hat gesagt, wird nichts, mache ich nicht. Ich nicht.
Mein Opa war damals in einer ganz ähnlichen Situation wie Friedhelm. Er war stellvertretender Vorsitzender einer LPG in der Lausitz und musste viele Leute entlassen. Ich habe jetzt erst so richtig verstanden, wie psychisch belastend das für ihn war. Er ist darüber krank geworden, hatte mehrere Hörstürze und konnte irgendwann nicht mehr in diesem Job arbeiten. Ina kann Friedhelms Entscheidung nicht nachvollziehen.
Dass er auch nicht an die Familie dachte. Ich meine, gut, die LBG retten ist die eine Sache, aber er hat ja auch Geld dafür gekriegt. Aber er hatte nicht die Traute oder hatte zu viel Angst.
Für Ina gehen ihre Kinder ganz klar vor. Da müssen sie als Eltern auch mal zurückstecken. Die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen.
Als ich das erste Kind bekam, war ich mir meiner Verantwortung bewusst.
Im Haus von Ina und Friedhelm wird es still.
In dieser Familie wurde nicht so über Befindlichkeiten geredet. Da waren immer so die Fakten, ne? Wann Hühner füttern das und das und geht's raus und die Männer sind draußen, die Frauen sind drin. Und ich bin ja auch aus so einer Familie gekommen, wo nicht geredet wurde, bis zum Schluss nicht. Und mir fällt das auch schwer, muss ich sagen.
Ina wächst in Thüringen auf, in Neuhaus am Rennweg. Ihre Eltern lassen sich scheiden, da ist sie 8 Jahre alt. Inas Kindheit ist dementsprechend unruhig, die Stimmung zu Hause oft aufgeladen. Sie flüchtet sich zu ihren Großeltern oder zum Training. Ina macht Skilanglauf. Der Sport wird zur Bewältigungsstrategie für ihr späteres Leben.
Du läufst ja alleine durch den Wald gegen die Zeit. Es tut auch weh, also musst gegen den Schmerz arbeiten. Also ich hab dich aufgegeben, also hätte man ja auch machen können und gesagt, ach, das ist jetzt blöd hier oder so. Und dann hat man aber die Erfahrung, wenn du dich durchgebissen hast und die Grenzen verschoben hast, es geht immer noch was. Und das hat mich später, also nach der Wende, sehr gerettet. Im Nachhinein auch, nicht immer toll, aber zumindest ist der Kopf noch oben dran und es hat mir keinen Strick genommen. Also.
Am 3. Oktober 1990 tritt die DDR der Bundesrepublik bei. Deutschland ist wiedervereint. Und Ina und Friedhelm entfernen sich noch weiter voneinander.
Er ist stehen geblieben, glaube ich. Wenigstens stehen geblieben, wenn nicht sogar zurück. Und ich bin nach vorne.
Ist Friedhelm da schon arbeitslos oder kam das erst später? So ganz kriegt es Ina heute nicht mehr zusammen. Sie weiß damals nur:
Mein Mittel war, dass ich sage, wenn er also ausfällt, dann muss ich. Was soll denn werden? Ne? Ich kann ja nicht auch noch zu Hause sitzen und sagen, ich will nicht mehr.
Noch im Babyjahr macht sich Ina auf den Weg zum Arbeitsamt. Die kann nicht riskieren, danach ohne Job dazustehen. Irgendjemand muss die Familie ernähren. Kurz darauf sitzt Ina einer Sachbearbeiterin gegenüber.
Das war komisch. Also, sich in die Hände zu begeben, mir blieb ja nichts anderes. Was sollte ich machen? Und habe gesagt, ich brauche Arbeit. Und dann hatte ich den Eindruck, dass die jetzt auch nicht irgendwie Jobs hatten für die Ausbildung, die ich hatte. Also Rechnungsführung, Statistik.
Wie 100.000 andere Ostdeutsche wird auch Ina erstmal in eine ABM gesteckt. Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das waren staatlich geförderte und zeitlich befristete Beschäftigungsprogramme, die eingeführt wurden, um die massive Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zu bekämpfen. Bis vor kurzem war Ina noch stellvertretende Vorsitzende der LPG. Jetzt muss sie dabei helfen, einen öffentlichen Park zu restaurieren. Nach einem halben Jahr endet die ABM und Ina sitzt wieder beim Arbeitsamt. Auf Friedhelm kann sie sich nicht verlassen. Mal hat er Arbeit, mal nicht. Sie erkennt ihn kaum wieder. Das ist nicht mehr der Mann, der sie damals mit seinem geheimnisvollen Lächeln verzaubert hat.
Ich wollte nicht die Familie verlassen. Das wollte ich nicht. Das war nicht in meinem Kopf. Ich wollte das schon aufrechterhalten und dafür kämpfen. Und habe mir immer gesagt, naja, vielleicht noch so ein Rest Hoffnung, keine Ahnung. Vielleicht wird es ja doch wieder gut.
Beim Arbeitsamt will die Sachbearbeiterin von Ina wissen, was sie sucht.
Ich brauche eine 40-Stunden-Woche. Weil mir klar war, Teilzeit, das reicht nicht. Das reicht vom Geld nicht. So, dann hat die das alles aufgenommen. Und dann hat sie zum Schluss gefragt, können Sie auch unterrichten? Da gibt es also einen Mann, der aus Wuppertal ist und hier ein Weiterbildungsinstitut machen will. Ich will mich doch mal vorstellen.
Weiterbildungsinstitut. Noch so eine Maßnahme in der Nachwendezeit, um gegen die Arbeitslosigkeit vorzugehen. Viele ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger haben sich in den 90ern beruflich umschulen lassen. Denn viele Jobs wurden durch die Umstellungen in der Wirtschaft einfach nicht mehr gebraucht. Der Arbeitsmarkt hatte sich von heute auf morgen geändert. In Neustrelitz, 30 Minuten von Inas Wohnort entfernt, will ein junger Unternehmer aus Westdeutschland genau so ein Bildungszentrum aufmachen. Dafür sucht er noch Dozenten für Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Vielleicht ein Job für Ina? Am Morgen des Vorstellungsgesprächs steht sie vor dem Kleiderschrank.
Ich habe schon was Nettes angezogen. Ich habe das schon drauf angelegt, da einen guten Eindruck zu machen. Ich wollte genommen werden.
Ina ist nervös. Bisher hatte sie kaum Kontakt zu Westdeutschen. Wie wird ihr der Mann aus Wuppertal begegnen?
Wo sollte ich denn das Selbstbewusstsein hernehmen? Ich war aus dem Osten, also auf dem falschen Stern geboren. Also war ich der Bittsteller. Das hat sich ja dann bewahrheitet.
Knapp 35 Jahre später, im August 2025. Ina und ich stehen vor einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Neubrandenburg.
Dann klingel ich mal.
Ah, hallo.
Hallo.
Hallo, Henrik. Ich bin
Ruth.
Freut mich, dich kennenzulernen.
So sieht man sich wieder.
Ja.
Nach langer Zeit.
Gar nicht älter geworden.
Ach was. Danke fürs Kompliment.
Schön.
Ja, schön.
Wir sind aufgeregt.
Wollen wir?
Alle drei. Henrik, weil er nicht genau weiß, was da gleich auf ihn zukommt. Ich, weil ich es weiß. Und Ina, weil es jetzt keinen Weg mehr zurück gibt.
Auch was zu trinken, wenn Sie möchten.
Sehr gerne. Soll ich uns einfach einmal Wasser einschenken? Ja.
Der Mann, der uns gerade so freundlich in sein Haus gelassen hat, ist Inas ehemaliger Chef. Der mit dem Bildungszentrum aus Wuppertal.
Und das ist jetzt hier dein Büro?
Das ist mein Büro, ja.
Schön. Und mit dem hat Ina noch eine Sache zu klären.
Mit Aquarium, ja.
Die sie seit dem Vorstellungsgespräch damals nicht mehr losgelassen hat. Eine Sache, die viele Menschen aus dem Osten so oder so ähnlich schon mal erlebt haben.
Dann Prost.
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 Ina sucht noch den richtigen Moment, um zum Punkt zu kommen und das anzusprechen, was ihr seit über 3 Jahrzehnten auf der Seele liegt. Damals kämpft Ina schwer mit sich, aber macht sich trotzdem auf den Weg in eine neue berufliche Zukunft. Währenddessen versinkt ihr Mann Friedhelm immer tiefer in seiner Lethargie. Ihm geht es psychisch nicht gut, das weiß Ina.
Ich hätte nur eins gekonnt, entweder Seelsorger für meinen Mann zu sein oder mich um die Familie zu kümmern. Beides hätte ich nie geschafft.
Heute sprechen wir ja halbwegs offen über mentale Probleme, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Aber damals in den 90ern keine Chance. Friedhelms Wesensveränderung, seine Antriebslosigkeit, die negativen Gedanken, all das könnten Anzeichen einer Depression sein. Aber es steht mir natürlich nicht zu, hier eine Ferndiagnose zu stellen. Viel wichtiger ist es vielleicht zu sagen, psychische Krisen erleben in der Wendezeit ganz viele Menschen. Das hören wir ja auch immer wieder von den Frauen in diesem Podcast. Und ich kann durch die Gespräche mit ihnen inzwischen auch total gut nachvollziehen, warum. Die gelebten Werte wie Gemeinschaft, Zusammenhalt, Gleichheit waren von heute auf morgen einfach weg. Dann das Gefühl von Kontrollverlust, das Erleben von Ungerechtigkeiten, von Kränkung. All das hat die Entstehung von Depressionen, von Sucht- und Angsterkrankungen befördert. Auch weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, ganz offen darüber zu sprechen, wie herausfordernd der Systembruch für die Menschen war.
Ja, und dann kam ja so, ach, ihr Jammer-Ossis, kam ja dann von der anderen Seite, ne? Es war auch negativ belegt, sodass man darüber eben nicht sprach.
Ina steht unter Druck. Es hängt an ihr allein, die Familie durchzubringen. Im Herbst 1991 hat Ina also ihr Bewerbungsgespräch im neuen Bildungszentrum von Henrik in Neustrelitz.
Was für Erinnerungen hast du denn an Ina damals? Wie hast du sie erlebt?
Mit 3 Kindern ist sie ja schon pädagogisches Naturtalent. Sie managt eine Familie und dann kommen noch die betriebswirtschaftlichen oder die ökonomischen Grundkenntnisse dazu. Vielleicht jetzt noch ein paar Notwendigkeiten im Hinblick auf die Marktwirtschaft. Das konnten wir korrigieren. Und das war einfach so die Tatkraft, die ich bewundernswert fand und die jetzt quasi auch ansteckend ist. Also es gibt immer im pädagogischen Personal die Kopftypen und die Herztypen. Und sie ist beides. Das ist also eigentlich ziemlich einzigartig.
Wie war das denn jetzt, das so zu hören für dich?
Ich bin erstaunt. Wie sie jetzt im Nachhinein, nach 30 Jahren, über meine Person berichtet haben. Das fand ich erstaunlich. Beim Einstellungsgespräch habe ich erst gedacht, oh, kannst du das überhaupt unterschreiben, den Vertrag hier? Wissen Sie auch warum?
Nee.
Sie haben mir gesagt, ich stelle sie ein, damit sich ihre 3 Kinder nicht die Nasen platt drücken müssen an den Schaufenstern. Also ich habe mich sehr verletzt gefühlt.
Das war vielleicht der jugendliche Leichtsinn in mir, keine Ahnung. So von der Begrifflichkeit her, von dem Satz her, weiß ich nicht, ob der jetzt so kam oder vielleicht ein bisschen anders. Für mich war die Situation ja hier auch neu. Ne? Also so, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind ganz alleine. Und sie haben so quasi den westdeutschen Migrationshintergrund, wenn man das so sagen muss oder will. Aber wenn ich so gesagt habe, dann habe ich so
eingebrannt.
Dann habe ich so gesagt.
Tut mir leid.
Ja, dann bin ich ja so wahrscheinlich so dieser typische Wessi-Satz, der dann da so rüberkam. Aber das ist schön mal zu hören. Ja. Kritik muss man aushalten.
Damals schluckt Ina ihren Ärger runter und beginnt kurz darauf ihre Arbeit als Dozentin im Bildungszentrum.
40 Stunden muss Ina die Woche unterrichten. Dazu kommen viele Stunden Vorbereitung. Manchmal sitzt sie bis spät in die Nacht. Und das bei einem Gehalt, das den Arbeitsaufwand nicht wirklich abdeckt.
Ich habe mit 2500 D-Mark brutto angefangen und habe gesagt, oh, so viel Geld. Aber dann für 5 oder dann auch 3 Kinder, da blieb ja dann auch nicht so viel übrig. Und diese Art Abzüge kannten wir dann auch noch nicht, was dann unten rauskam. Und dann habe ich auch gedacht, das reicht nicht.
Die Arbeit selbst macht Ina Spaß. Sie kann helfen, einen Unterschied machen. Doch sie ist auch psychisch belastend. Da sind Leute in Inas Weiterbildungskursen, die sie dort überhaupt nicht vermutet hätte.
Eine Geigerin vom staatlichen Folklore-Ensemble. Ich sag, Frau Wichter, ist sie hier? Ja, was machen Sie, Mann? Was machen die Geigerin? Die habe ich an die Wand genagelt. Ich sag, wie? Spiel nicht mehr. Das war auch teilweise sehr erschütternd, was man da erlebt hat.
Dass Ina so viel Zeit und Energie in ihre Arbeit steckt, kann ihr Mann Friedhelm nicht verstehen. Eines Abends sitzen die beiden gemeinsam im Auto. Ina greift nach dem Autotelefon. Sie will noch kurz 1-2 Betriebe anrufen und nach Praktikumsplätzen fragen für die Leute aus ihren Weiterbildungskursen.
Und dann kriegte ich dann, du bist schon so wie eine Wessi-Frau. Oh, das hat mich gekränkt. Das hat mich gekränkt. Also, ich wollte ja nur, dass alles funktioniert, ne? Ja, dann war ich wie eine Wessi-Frau.
Das Geld wird immer knapper. Inas beide ältere Kinder, 5 und 8 Jahre alt, wollen Instrumente lernen. Und Ina will ihnen das unbedingt ermöglichen. Aber mit ihrem Gehalt als Dozentin wird das nichts.
Und dann gab es eine Annonce. War eine größere Annonce, also größer als so eine normale. Und dann fiel sie mir auf. Und dann sah ich, dann haben die das Gehalt abgedruckt, was ja auch schon nicht üblich ist, ne? Und da stand drin 4.500, ich weiß nicht mehr genau, so. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja fast das Doppelte.
Erst dann sieht Ina, wer die Jobanzeige geschaltet hat.
Treuhand, wie blöd. Die schimpfen alle über die und dann, da willst du hin.
Die Treuhand war nach dem Mauerfall dazu da, die ostdeutsche Wirtschaft zu modernisieren und in die Marktwirtschaft zu integrieren. Was bedeutete? Tausende Betriebe wurden abgewickelt und Millionen Menschen entlassen. Ina ist hin und her gerissen. Will sie sich wirklich bei der Treuhand bewerben, so verhasst wie die Organisation ist? Andererseits, Friedhelm geht es weiterhin schlecht. Mal hat er Arbeit, mal nicht. Mit dem neuen Gehalt müsste die Familie nicht mehr länger jeden Pfennig umdrehen.
Hab mich beworben, bin eingeladen worden. Und der Leiter damals fragte mich, warum bewerben Sie sich hier? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch interessant, wenn so 2 ganz unterschiedliche Systeme aufeinander plauzen, wie das dann so zu handeln ist. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, ich auch nicht, weil das fiel mir erst da ein. Das war nichts Konstruiertes, das hat mich tatsächlich interessiert.
Ina bekommt den Job. Nach 2 Jahren im Bildungszentrum fängt sie 1993 als Vertragsmanagerin bei der Treuhand an. Ihr Aufgabenbereich? Verträge zwischen Ostbetrieben und der Treuhand betreuen und gegebenenfalls nachverhandeln. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmer nach dem Mauerfall die Anlagen einer ostdeutschen Fischerei kauft, dann muss er sich gleichzeitig dazu verpflichten, in den Betrieb zu investieren und die Arbeitsplätze zu halten.
Nun gab es aber einen, der hat gesagt, ja, früher haben wir alles rausgeholt aus dem See, sind wir 4 losgefahren und haben, dann standen sie schon und haben uns alles aus den Händen gerissen, was wir hatten. Und jetzt kaufen die Leute das nicht mehr. Supermärkte und so weiter und so fort. Ne? Also das Fischangebot ist ja jetzt sehr verbreitert gewesen nach der Wende und davon konnten sie also nicht leben. Das heißt, du investierst ja nicht in einen Betrieb, der dir nichts bringt. Was hat er gemacht? Ferienwohnungen gebaut.
Was logisch klingt und aus unternehmerischer Sicht total sinnvoll, stellt allerdings einen Vertragsbruch dar. Der Fischer müsste der Treuhand wegen der gebauten Ferienwohnungen eigentlich eine Strafe zahlen. Aber jetzt ist ja Ina da.
Also ich wollte, dass die Leute, deren Verträge ich auch hatte, das waren eigentlich fast nur Ostleute, dass die nicht unters Messer geraten und dass die nicht ungerecht behandelt werden. Die haben ihr letztes Geld gegeben dafür und wollten eigentlich oft nur die Familie ernähren. Die wollten gar nicht das Große machen und sollten dann aber eben Strafe bezahlen. Und das ging mir gegen den Strich. Das wollte ich nicht. Das habe ich versucht, immer abzubiegen.
Wie schon für ihre Schüler im Bildungszentrum, gibt Ina auch jetzt alles für ihre Klienten. Wenn sie schon für die verhasste Treuhand arbeitet, dann muss es sich auch lohnen. Trotzdem bereitet ihr die neue Arbeit Bauchschmerzen.
Meine Stiefmutter hat dann immer die Nase gerümpft. Ja, jetzt rennt sie dahin, so nach dem Motto. Das war schon nicht so ganz ohne. Also ganz locker habe ich das nicht gemacht. Ja, es hat mich dann auch schon gestört. Deswegen habe ich das auch nicht gesagt. Weil ich dachte, wer weiß. Die hauen dich da in einen Topf mit denen.
Ina erzählt fast niemandem von ihrem Job. Aus Angst vor Anfeindungen.
Sollte ich dann ein schlechtes Gewissen haben? Ich weiß es nicht. Ich war oft müde, also erschöpft, so Erschöpfungszustände. Mitte der 90er, und das waren dann schon 5, 6 Jahre, wo man diesen andauernden, ich war oft angespannt.
Die Probleme in ihrer Ehe, die Geldsorgen, dann die Verantwortung für ihre 3 Kinder, die Ina ihrem Gefühl nach größtenteils allein stemmt. All das setzt ihr körperlich immer mehr zu. Doch sie weiß nicht, wie sie ihre Lage verbessern könnte. Also bleibt Ina bei ihrer bewährten Strategie weiterlaufen. Gegen den Schmerz.
Das konnte ich. Wie gesagt, nicht nur schlecht mit dem Leistungssport. Es ist auch gut, weil man hat dann einen Weg einfach, ne? Den man gelernt hat. Das habe ich richtig gelernt. Durch den Wald zu robben und jetzt, oh, da kommt noch ein Berg. Jetzt aber einmal tief durchatmen und dann hoch. Und ne, hat geklappt, hat im Leben auch geklappt. Also natürlich mit Blessuren, aber sicher. Aber immerhin ist es eine Überlebensstrategie gewesen.
4 Jahre bleibt Ina bei der Treuhand. Nochmal 3 Jahre länger bei ihrem Mann. Dann zieht sie die Reißleine.
Und ich habe noch lange für mich ausgehalten, weil die Kinder noch kleiner waren, aber das war dann schon nicht mehr gut. Das war nicht mehr gut. Für meinen Mann war die Ehe Ehren. Also da gab's, das war so. Und der war dann völlig schockiert, als ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich habe heute auch noch ein schlechtes Gewissen, dass ich das beendet habe. Dass ich meinem Mann nicht so beistehen konnte, wie er das vielleicht nötig gehabt hätte.
Nach ihrer Scheidung von Friedhelm verliebt sich Ina in einen neuen Mann. Doch Ina kann die Vergangenheit nicht ganz loslassen.
Als ich meinen zweiten Mann kennenlernte, der hat dann gesagt, du bist ja noch verbunden mit dem. Ich sage, nee, doch. Der hat das gemerkt, ne? So auf negative Art und Weise natürlich. Ne? Schuldbewusstsein. Der hat das gemerkt.
2017 stirbt ihr zweiter Mann an Krebs. Seit einem Jahr ist Ina in Rente. Ein Jahr früher als geplant. Ihre Kräfte waren aufgebraucht.
Das war der Preis, dass ich das alles ferngehalten habe. Ich habe immer noch, mach alles mit mir ab. Ich mache alles mit mir ab. Ich kann gar keine Hilfe annehmen. So richtig. Und wenn man dann gelernt hat, dass man selber kann und auch kann, wenn es nicht mehr geht, kann man auch immer noch, dann macht man's.
Seit Ina in Rente ist, rumort es in ihr. Sie hat angefangen, sich der Vergangenheit zu stellen und versucht, mit ihren Entscheidungen Frieden zu schließen.
Ein Verhältnis dazu finden, das ist, glaube ich, wichtig. Du kannst nicht ändern, aber du musst ein Verhältnis dazu finden. Ne? Und das ist schon, das fällt mir nie leicht, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ganz schön zu knabbern.
Wie sehr der Systemwechsel das Private aufgerissen und durcheinandergebracht hat, das ist mir vielleicht erst durch Inas Geschichte so richtig bewusst geworden. Der Boden, auf dem Inas und Friedhelms Beziehung aufgebaut war, wurde ihnen unter den Füßen weggezogen. Ganz vielen Paaren und Familien ging es so. Heute, viele Jahrzehnte später, trauert Ina um das, was war und hätte sein können, wenn die Mauer nicht gefallen wäre.
Ich meine, es ist ja, fragst du die Leute, will ja auch keiner wieder irgendwie solche Verhältnisse. Aber das, was weg ist, fehlt. Und es gibt ja auch kein gesellschaftliches Umfeld, das es gestattet, dass die Leute das auch mal sagen können. Ohne dass einer sagt, na du alle jammer aussehen. Ne?
Für mich ist das die wertvollste Erkenntnis von allen. Dass das parallel existieren darf. Ina und die anderen Frauen in diesem Podcast. Brigitte, Heike, Mai, Heidi. Sie wollen die DDR nicht zurück. Und trotzdem können sie das betrauern, was sie verloren haben. Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt ist ein Podcast von Jana Kalms und Henrike Möller. Story Editor Johannes Nichelmann. Regie Nele Dehnenkamp. Skript Henrike Möller. Ton Benjamin Ino. Und Host, das bin ich, Ruth Maria Thomas. Vielen Dank auch an Annika Schenk, Jelena Kitanovic, Angelika Schäfer, Jonathan Würz, Elisabeth Kirchner und Thorsten Amarell. Der größte Dank gilt all den Frauen, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von spannenden Frauen aus Ostdeutschland, dann ist Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick, was für euch. Mit gerade mal 14 Jahren steht die gebürtige Ostberlinerin bei Olympia auf dem Podium. Ganz Deutschland feiert sie. Sie verdient Millionen. Doch was nach Glanz und Glamour aussieht, ist für Franziska van Almsick oft richtig hart. Öffentlicher Druck, Essstörung, fiese Schlagzeilen. Im neuen Podcast Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick, erzählt sie ihre Geschichte. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.